Ich habe heute Morgen eine Predigt aus dem Buch Maleachi. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament. Ich habe es überschrieben mit Der große Unterschied. Es geht um den großen Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Maleachi 3 im Alten Testament auf der Seite 1269. Gott spricht hier. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und den Engel des Bundes, des ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden mögen? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit und wird dem Herrn wohlgefallen das Speisopfer Judas und Jerusalems wie vorhin und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen und euch strafen und ein schneller Zeuge sein, wieder die Zauberer, Ehebrecher und Meineidigen und wieder die, so Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und den Fremdlingen drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Denn ich bin der Herr, der nicht lüget. Und er soll mit euch Kindern Jakobs nicht gar aus sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch kehren, spricht der Herr Zebaoth. So sprecht ihr, worin sollen wir uns bekehren? Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuschet, wie er mich täuschet? So sprecht ihr, womit täuschen wir dich? Am Zehnten und Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass ihr euch alles unter den Händen zerrinnet, denn ihr täuscht mich allesamt. Bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dass euch alle Heiden sollen selig preisen, denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Ihr redet hart wider mich, spricht der Herr. So sprecht ihr, was reden wir wider dich? Damit, dass ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und hart leben vor dem Herrn Zebaoth führen? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen nehmen zu. Sie versuchen Gott und geht ihnen alles wohl hinaus. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also. Der Herr merket es und höret es und ist vor ihm ein Denkzettel geschrieben für die, so den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohns schonet, der ihm dienet. Und ihr sollt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und Gottlosen, zwischen dem, der Gott dienet, und dem, der ihm nicht dienet. Das war das vorletzte Kapitel im Alten Testament. Eigentlich gehört das vierte kurze Kapitel noch dazu, aber ich möchte es aus Zeitgründen weglassen. Eigentlich sind wir ganz am Ende vom Alten Testament. Das Buch, der Prophet Maleachi, letztes Buch im Alten Testament. Maleachi lebte zur Zeit Nehemias, über den ich die letzten drei Sonntage gepredigt habe. Nehemia war der Mann Gottes, der im Auftrag Gottes die Stadtmauer Jerusalems und 445 vor Christus wieder aufgebaut hat. Danach gab es manchen Aufbruch in Jerusalem, aber es gab auch viele Missstände, von denen am Ende in Nehemia 13 berichtet wird, das letzte Kapitel im Buch Nehemia. Diese Missstände in Nehemia 13 werden vom Propheten Maleachi wieder aufgegriffen, weshalb man davon ausgeht, dass Maleachi am Ende der Zeit Nehemias dieses Buch geschrieben hat, um 430 vor Christus. Von folgenden drei Missständen redet Nehemia in Nehemia 13 und auch Maleachi, dem letzten Buch der Bibel. Das erste, was er gesagt hat, in Nehemia 13, es gab einen Gottesdienst, der total verkommen und unwürdig war. Wir lesen davon in Nehemia 13, 29 und in Maleachi 2, Vers 8. Dann gab es das Problem der Mischehen zwischen Juden und den heidnischen Götzenvölkern. Davon lesen wir Nehemia 13, 23 bis 25 und in Maleachi 2, Vers 11 bis 12. Und dann lesen wir von der nicht vorhandenen Bereitschaft, die im Gesetz geforderten Abgaben in Höhe von 10% dem Priesterstamm Levi zu geben. Davon lesen wir in Nehemia 3, Vers 10 und in Maleachi 3, Vers 8 bis 10. Das heißt, Nehemia 13 und Maleachi reden zur gleichen Zeit über die gleichen Themen. Deshalb geht man davon aus, dass Maleachi um ca. 430 vor Christus geschrieben wurde. Nach diesem Buch, nach dem Propheten Maleachi, hat Gott nicht mehr zu seinem Volk der Juden gesprochen. Danach gab es keinen Propheten mehr in Israel, der von Gott berufen war. Nach Maleachi hat Gott 400 Jahre geschwiegen, bis dann Jesus, der Messias, auf diese Erde kam. Das heißt, das Buch Maleachis ist Gottes feierliches Schlusswort zum Alten Testament. So wie die Offenbarung Gottes feierliches Schlusswort zum Neuen Testament ist. Maleachi ist so etwas wie die Offenbarung des Alten Testaments. Auch dort geht es um Dinge, die zukünftig geschehen werden und was am Ende wirklich wichtig ist. Maleachi redet im Alten Testament ein letztes Mal von der Liebe Gottes zu seinem Volk. Und dann redet er über das kalte, ungehorsame Herz, mit dem das Volk Gottes auf seine Liebe reagiert und wie Gott deshalb das Volk Gottes richten muss. Genauso Offenbarung im Neuen Testament. Da geht es über die Liebe Gottes in Jesus Christus, der kommt, diese Welt zu richten, weil viele nicht bereit sind, Buße zu tun und ihn anzunehmen. Ich zitiere Maleachi 1, Vers 2, ganz am Anfang, sagt Gott: Ich hab euch lieb, spricht der Herr. So sprecht ihr: Womit hast du uns lieb? Das ist die Liebe Gottes zu seinem Volk. Und dann kommt gleich die freche Rückfrage: Womit hast du uns lieb? Und dann hält Gott dem Volk seine Sünde vor und seinen fortgesetzten Ungehorsam. Und dann kündigt er das Gericht Gottes an, das später auch eintritt. Genauso in der Offenbarung, ganz am Anfang der Offenbarung, Offenbarung 1, 4 bis 6. Johannes den sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und ein Fürst der Könige auf Erden, jetzt kommt es, der uns geliebet hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Demselbigen sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Auch hier lesen wir von der Liebe Gottes ganz am Anfang des Buches Offenbarung. Und wie er unsere Sünden reingewaschen hat mit seinem Blut. Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt, wir haben über den Geist Gottes direkten Zugang zu unserem Herrn Jesus und wir erleben seinen Segen, wenn wir ihm dienen und wenn wir ihm den ersten Platz geben. Aber jeder, der die Erlösung durch Jesus nicht angenommen hat und deshalb nicht im Buch des Lebens steht, der wird nach Offenbarung 20 für immer verdammt und in den feurigen Pfuhl geworfen. Das letzte Reden Gottes im Alten Testament beim Propheten Maleachi hat viele Parallelen zum letzten Reden Gottes im Neuen Testament durch Johannes. Und wir wollen uns heute den Schluss des Propheten Maleachi anschauen und uns fragen, was das für uns heute bedeutet. Mein erster Punkt, Gottes Rettungsplan trotz aller unserer Schuld und Sünde. Erinnern wir uns noch einmal, wir sind am Ende des Alten Testaments. Gott redet ein letztes Mal, bevor er 400 Jahre schweigt. Und dann macht Gott klar, dass er sein Volk nicht aufgegeben hat. Er ringt um sein Volk, das sich von ihm abgewandt hat. Gott bereitet einen Weg der Erlösung vor, durch Jesus, den Messias, der immer noch Buße, Vergebung und Umkehr ermöglicht. Und Maleachi sagt in Maleachi 3, Vers 1, sieh, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, das ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Der Wegbereiter Jesu war später Johannes der Täufer, der Bußprediger am Jordan. Johannes wurde bereits in Jesaja 40, Vers 3 als die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt. Und Johannes hat die Leute vor allem zur Buße aufgerufen, als Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Denn die Sünde ist unser größtes Problem. Ohne Vergebung kommt kein Mensch in den Himmel. Nur wer sich vor Gott demütigt, der kann gerettet werden. Und dann wird Jesus der Messias angekündigt mit, und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, das ihr begehret. In diesen Worten ist sowohl das erste als auch das zweite Kommen Jesu enthalten. Jesus kommt ein erstes Mal auf diese Erde als Kind in der Krippe, um dann später am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und er kommt ein zweites Mal nach 7 Jahren Trübsalszeit, um sein Volk zu retten und die Völker zu richten und dann sein 1000-jähriges Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten. Dies alles verspricht, so steht es hier, der Herr Zebaoth. So wird Gott hier genannt. Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Der Herr der Heerscharen ist Herr über alle Engel im Himmel, über alle Menschen auf dieser Erde und über das ganze Heer der Sterne des Universums. Denn der Herr Zebaoth ist größer als alles, was wir Menschen uns vorstellen können und alles, was er ankündigt, wird eintreffen. Und dann fragt Maleachi uns Menschen, ob wir den Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommen wird, ob wir vorbereitet sind, ob wir ihn ertragen können. Vers 2, wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden mögen? Wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. So wird er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Die Frage muss sich jeder Mensch stellen. Wer wird das Kommen Jesu ertragen können? Wer wird vor der Heiligkeit Gottes, wenn wir vor ihm stehen und seinem Gericht bestehen können? Denn Jesus ist wie das Feuer eines Goldschmieds, wie die Seife der Wäscher. Das Feuer des Goldschmieds duldet keine Unreinigkeit. Die Seife der Wäscher entfernt alle noch so kleinen Flecken. keine einzige Sünde, keine einzige noch so kleine Unreinheit werden von Gott geduldet. Wir können ohne Vergebung überhaupt nie vor Gott bestehen. Wir können nicht ohne seine Hilfe gerecht werden. Jesaja 64, 6. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig, wie ein schmutziges Kleid. Wir sündige Menschen, wir verstehen gar nicht, was für ein heiliger Gott unser Herr ist. Menschen, die glauben, sie könnten mit ihren eigenen guten Taten vor Gott bestehen, sind vollkommen verblendet. Sie verstehen gar nicht, wie heilig Gott ist. Kein Mensch kann ohne Buße und ohne die ehrliche Bitte um Vergebung von seiner Sünde erlöst werden. Und Gott wird in der großen Trübsal, die uns bevorsteht, sein Volk der Juden von ihrer Sünde reinigen. Hier steht, wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher. Denn das Volk Gottes wird von den Heiden angegriffen, um vernichtet zu werden, als Strafe für ihre Sünde und Gottlosigkeit über viele Jahrhunderte hinweg. Aber in ihrer Not wird das Volk Gottes Buße tun und Gott um Hilfe anrufen. Und dann sagt Gott in Sacharja 12, Vers 9 bis 10, und zu der Zeit werde ich gedenken zu vertilgen alle Heiden, die wieder Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Denn sie werden mich ansehen, welchen jene zerstochen haben, und werden ihn klagen, wie man klaget ein einiges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Hier ist davon die Rede, dass die Juden in der großen Trübsal Jesus erkennen werden. Sie werden erkennen, dass sie ihn gekreuzigt und zerstochen haben. Und dann werden sie zurückfinden zu ihrem alten Glauben. Sie werden Gott fürchten, ihm dienen, wie früher. Davon ist in den nächsten beiden Versen die Rede. Malachi 3, Vers 3b, dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit und werden dem Herrn wohlgefallen, das Speisopfer Judas und Jerusalems, wie vorhin und vor langen Jahren. Das Volk Gottes dient Gott wie vor langen Jahren, wie früher in aller Ernsthaftigkeit und aller Demut. Und dann kommt Vers 5, Malachi 3, Vers 5. Und ich will zu euch kommen und euch strafen und ein schneller Zeuge sein, wieder die Zauberer, Ehebrecher und Meineidigen und wieder die, so Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Gott straft sein Volk. Und es wird nichts geben, das Gott unter den Tisch kehrt. Gott wird ein schneller Zeuge sein. Das heißt, er wird kurzen Prozess machen. Weil jedem vor dem Angesicht Gottes sofort seine Sünde bewusst wird. Gott wird es nicht dulden, dass Menschen ungerecht behandelt, belogen, ausgenutzt werden, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Gott nicht zu fürchten und so zu leben, als gäbe es ihn nicht, wird Gott niemals durchlassen. So viele Menschen leben, als gäbe es keinen Gott. Und jeder Mensch, der keine Vergebung und keine Gnade erfahren hat, muss für seine Sünde bezahlen. Das war damals so und das ist auch heute so. Und dann sagt Malachi 3, Vers 6, denn ich bin der Herr, der nicht lüget. Und er soll mit euch, Kindern Jakobs, nicht gar aus sein. Gott hatte Abraham schon in 1. Mose 22, 15 bis 18 versprochen, dass er sein Volk segnen und vermehren wird. Und dieses Versprechen hat Gott nie zurückgenommen. Gott wollte immer gnädig und barmherzig sein. Gott wollte sein Volk nicht vernichten und verdammen, so wie er uns alle nicht vernichten und verdammen will. Aber ohne Buße, ohne Umkehr geht es nicht. Ohne die Bitte um Vergebung gibt es keine Vergebung. Deshalb hat Gott sein Volk gedemütigt, dass sie endlich begreifen, dass sie Vergebung brauchen. So wie er das mit uns auch macht. Dass wir endlich verstehen, dass wir seine Vergebung brauchen. Dann mein zweiter Punkt, Gott will unsere ganze Buße und Umkehr, um uns zu segnen. Vers 7. Malachi 3, 7. Ihr seid von eurer Väterzeit an immerdar abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. So sprecht ihr, worin sollen wir uns bekehren? Gott hält uns unsere Sünde vor. Gott ist nie damit einverstanden, dass wir ihm halbherzig nachfolgen. Gott ist nie mit einem halblebigen Christen einverstanden. Gott will, dass wir das tun, was uns in seinem Wort gesagt hat. Und Gott würde uns so gerne segnen, so gerne sich zu uns kehren und uns helfen. Aber das geht nicht, solange wir im Ungehorsam weiterleben wollen. Das Volk Gottes fragt Gott, worin sollen wir uns bekehren? Woran liegt es, dass wir deine Hilfe und deinen Segen nicht erfahren können? Vers 8. Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie er mich täuscht, sagt Gott? So sprecht ihr, womit täuschen wir dich? Am Zehnten und am Hebopfer. Gott wirft seinen Leuten vor, ihr täuscht mich, ihr betrügt mich, ihr beraubt mich. Und das Volk Gottes fragt, womit täuschen wir dich? Und Gott sagt, am Zehnten und am Hebopfer. Der Zehnte ist 10% der Einnahmen. Und das Hebopfer war eine zusätzliche Abgabe, die von den Juden verlangt wurde. Der Zehnte musste von allen Israeliten gegeben werden. Aber das taten sie nicht. Und Gott sagt deshalb, ihr täuscht mich, ihr betrügt mich. Weil 10% aller eurer Einnahmen mir gehören. Aber dazu war das Volk Gottes nicht bereit, weil alle ihr Geld für sich selber haben wollten. Gott hat dieses Gebot für uns Christen nie zurückgenommen. Gott will auch heute von uns Christen 10% unseres Geldes für sich haben. Auch wenn das heute keiner mehr machen will. Doch die Folgen dieses solches Verhaltens sind schlimm für jeden, der nicht bereit ist, an dem Punkt gehorsam zu sein. Denn Gott sagt, darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnet, denn ihr täuscht mich allesamt. Gott lässt es sich nicht gefallen, wenn wir ihm das nicht geben, was ihm gehört. Und Gott wird dafür sorgen, dass alles, was wir ihm nicht geben, uns zum Fluch wird. Gott sagt, alles wird euch unter den Händen zerrinnen. Das heißt, Gott sorgt für Unglück und es wird so viele Probleme geben, dass alles, was wir sammeln, wieder kaputt gehen wird. Und dann sagt Gott, bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Gott will 10% deines Geldes für sich haben, weil es ihm gehört. Gott sagt, bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Ganz heißt ganz und nicht halb. Und das hat offensichtlich nichts damit zu tun, ob in der Gemeinde Jesu Geld gebraucht wird oder nicht. Hat damit gar nichts zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass Gott das von dir haben möchte. Und er macht keinen Unterschied zwischen einem Rentner und Schüler und Azubi oder Großverdiener. Gott will nur deinen Gehorsam. Und Gott sagt, prüft mich hierin. Das heißt, probiert es aus und ihr werdet sehen, dass es funktioniert. Denn ich werde das Himmelsfenster auftun und Segen herabschütten die Fülle. Das hat Gott versprochen. Ich praktiziere das, seit ich ein Teenager bin. Ich habe das erlebt. Und ich habe trotz großer finanzieller Probleme erlebt, dass Gott die Himmelsfenster aufgemacht hat und seinen Segen über meiner Familie ausgeschüttet hat. Jesus redet über unseren Umgang mit dem Geld in Lukas 16. Er redet vom Mammon, was nichts anderes als ein Wort für das Geld ist. Und Jesus sagt in Lukas 16, 10 bis 13, da geht es ums Geld. Er sagt, wer im Geringsten treu ist, damit ist das Geld gemeint, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer will euch das Wahrhaftige vertrauen? Und so ihr in dem Fremden nicht treu seid, wer will euch geben dasjenige, das euer ist? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott samt dem Mammon dienen. Das Geringste ist das Geld, und wer beim Geld nicht treu ist, der wird im Reich Gottes nichts bewegen können. Nur wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Jesus prüft an unserem Umgang mit dem Geld, welchen Platz er in unserem Leben hat. Du kannst niemals sagen, dass er dir den ersten Platz bei dir hat, wenn du an diesem Punkt nicht bereit bist, das zu geben. Und dann sagt Jesus am Ende unseres Abschnitts in Lukas 16, ihr könnt nicht Gott samt dem Mammon dienen. Wir können nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig, das geht nicht. Habt ihr das gehört? Nicht ihr wollt nicht, sondern ihr könnt nicht. Du kannst nicht Jesus dienen und gleichzeitig dem Geld dienen. Das geht nicht, unmöglich. Dein Dienst für Gott zeigt sich immer an deiner Freigebigkeit und an deiner Bereitschaft, Gott 10% deines Geldes zu geben. Leider sehen wir an diesem Punkt nur das, was wir hergeben müssen. Und wir übersehen vollkommen, dass Gott uns seinen Segen versprochen hat. Gott würde dir gerne Großes anvertrauen, aber er kann nicht, weil du ihm nicht vertraust. Er würde gerne Segen herabschütten, die Fülle, aber dein Gott ist das Geld und nicht Jesus. Und deshalb kann er auch dich nicht reich segnen. Und Gott wird dich auch nicht mehr segnen, ganz sicher nicht. Warum sollte er das auch tun? Für mich ist es sehr interessant, dass Maleachi am Ende vom Alten Testament dieses Thema mit dem Geld hochbringt. Als er noch mal ganz am Schluss etwas sagen will, redet er von der Heuchelei der Gläubigen. Offensichtlich war das damals ein großes Problem der Gläubigen. Auch die Tatsache, dass Maleachi 3,9 vom Fluch Gottes über unserem Leben spricht, ist etwas, was viele Christen nicht verstanden haben. Gott sagt in Maleachi 3, Vers 9, darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnet, denn ihr täuschet mich allesamt. Wie oft geht uns das so? Wir arbeiten viel und wir verdienen auch dabei und am Ende bleibt nichts übrig. Plötzlich geht hier etwas kaputt und dort etwas kaputt und wir wundern uns, warum Gott das zulässt. Gott sagt, es kommt daher, dass wir Gott unterstellen, dass er uns anlügt, dass er nicht das hält, was er verspricht. Wir glauben seinem Versprechen nicht. Wir glauben auch nicht, dass uns alles unter den Händen zerrinnt, wenn wir ihm beim Geld nicht gehorsam sind. Das Geld ist im reichen Europa der große Gott der Christen und auch aller anderen Menschen. Keiner kann sagen, dass er Gott den ersten Platz in seinem Leben gibt, wenn er nicht bereit ist, 10% seines Geldes zu geben. Jeder, der ehrlich ist zu sich selber, weiß, dass ich die Wahrheit sage. Deshalb verflucht Gott das Geld und das Vermögen der Christen, die ihm nicht 10% geben. Und deshalb wirft uns Gott vor, dass wir ihn täuschen und betrügen. Weil wir ihm nicht das geben, was ihm gehört. Weil wir ihm nicht vertrauen. Weil wir sagen, dass sein Wort nicht stimmt. Und dann redet Gott weiter in Maleachi 3, Vers 11. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaut. Der Fresser frisst die Ernte weg. Das Ungeziefer. Die Frucht auf dem Feld und die Trauben am Weinstock. Wir haben auf die Natur und auf die Schädlinge und Krankheiten keinen Einfluss. Wir können zwar unser Bestes versuchen, dass wir Geld verdienen, dass wir zusammenhalten, aber wir können nicht verhindern, dass es hinter unserem Rücken sofort wieder kaputt geht, durch irgendwelche Reparaturen und Abgeben und vieles andere mehr. der Einfluss Gottes auf dein Leben, auf dein Auskommen und auf deine Ernte ist gigantisch. Deshalb werden wir an diesem Punkt gegen Gott nie gewinnen können. Wir werden das, was er sagt, nie außer Kraft setzen können. Vers 12, dass euch alle Heiden sollen selig preisen, denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Hier spricht Malachi davon, dass selbst die ungläubigen Heiden an deinem Leben sehen würden, dass sich Gehorsam Gott gegenüber lohnt, dass es sich lohnt, ihm das zu geben, was ihm gehört. Mich erinnert das an Psalm 127, Vers 1 bis 2. Ein Lied Salomos im höheren Chor. Wo der Herr nicht das Haus bauet, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wachet der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und danach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er's schlafend. Kein Mensch dieser Welt kann den Reichtum des Segens Gottes durch Fleiß und harte Arbeit ersetzen. Haben wir das verstanden? Ich habe das so oft erlebt. Wer Jesus dient und mehr Zeit und Geld für Jesus investiert, der erlebt, wie Gott für ihn arbeitet, während er im Bett liegt und schläft, so steht es hier. Das ist tatsächlich so. Das ist kein Aufruf zur Faulheit, ganz sicher nicht. Aber es ist ein Aufruf zum Gehorsam und ein Aufruf, dass wir uns auf Gottes Verheißungen verlassen können. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Wenn dein Verstand dir sagt, ich kann nichts abgeben, dann habe ich weniger, das geht nicht, dann verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf deinen Herrn. Und Gott hat versprochen, er wird Segen herabschütten, die Fülle. Probieren wir es aus. Gott lässt sich nicht schenken. Gott wird immer dafür sorgen, dass du ihn beim Geben nie übertreffen kannst. Habt ihr verstanden? Er wird immer dafür sorgen, dass du ihn beim Geben nie übertreffen kannst. Das ist ein Prinzip, das durch die ganze Bibel geht. 2. Korinther 9, Vers 6. Ich meine aber das, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Das heißt, wer wenig sät, erntet wenig. Wer viel sät, erntet viel. Und das steht immer in einem direkten Zusammenhang. Mein dritter Punkt, am Ende zählt der große Unterschied. Malachi 3, Vers 13 sagt Gott, ihr redet hart wider mich, spricht der Herr. So sprechet ihr, was reden wir wider dich? Gott wirft seinem Volk vor, dass sie hart und ungerecht gegen ihn reden und die Lüge verbreiten. Und das Volk Gottes fragt Gott, was reden wir wider dich? Und dann kommt Vers 14, damit, dass ihr saget, es ist umsonst, dass man Gott dienet. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und hart leben vor dem Herrn Zebaoth führen? Das Volk Gottes sagt, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Wir würden heute sagen, es lohnt sich nicht, Jesus nachzufolgen. Es lohnt sich nicht, für Gott zu arbeiten und ihm zu dienen. Es lohnt sich nicht, der Sünde zu fliehen und ihm den ersten Platz zu geben. Es lohnt sich nicht, Gott mehr zu gehorchen als die Menschen. Es lohnt sich nicht, Gott den Zehnten zu geben. Es lohnt sich nicht, Gott gehorsam zu sein und den Weg der Sünde zu meiden. Und die Juden fragen, was nützt es, dass wir sein Gebot halten? Was nützt es, dass wir uns einschränken? Vers 15, darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen nehmen zu. Sie versuchen Gott und geht ihnen alles wohl hinaus. Weil die Juden durch ihr Leben in Sünde nicht mehr erkennen können, was für ein großer Segen es ist, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Deshalb stehen plötzlich die Leute gut da, die Gottes Wort verachten und die es kritisieren. Die Sünde wird verherrlicht, der Gehorsam wird schlecht gemacht. Der Sünder wird bewundert, die Gottlosen nehmen zu. Und es sieht so aus, als ob den Ungehorsamen und Gottlosen nichts passiert. Es sieht so aus, als ob der Gottlose und Verächter der Gebote Gottes unbeschadet durchkommt. Dass die Sünde und der Ungehorsam und das Böse gut aussieht, dafür sorgt immer der Satan. Dass Sünde verharmlost wird, ist das, was ständig um uns herum passiert. Und was die Gemeinde Jesu von innen heraus kaputt macht. Denn der Satan nutzt jeden faulen Kompromiss, den wir machen, um uns zu zerstören. Aber kein Mensch wird ungestraft Gottes Gebot übertreten. Kein Mensch wird ohne Vergebung in den Himmel kommen. Kein Mensch wird ohne Buße und Bekehrung Gottes Gnade erfahren. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Das ist immer so. Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also. Der Herr merket es und höret es. Und ist vor ihm ein Denkzettel geschrieben für die, die so den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Das müssen wir uns merken. Gott speichert alles, was wir getan haben. Er hört alles und er hat einen Denkzettel geschrieben mit allem, was in unserem Leben passiert. Hier ist von Gottesfürchtigen, vom Volk Gottes die Rede. Aber wir können es auch auf uns Christen heute übertragen. Denn Gott führt ein Buch über unser Leben als Christ. Und Gott macht das deshalb, um uns am Ende für unsere Treue zu belohnen oder auch nicht. Dieses Preisgericht geschieht vor dem Richterstuhl Christi. Das ist das, was unmittelbar nach der Entrückung, die vor uns liegt, passieren wird. 2. Korinther 15, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Das ist ein Vers, der für die Christen gilt. Im Zusammenhang mit den Christen geschrieben ist. Hier geht es nicht um ewige Rettung, ewiges Verlorensein. Hier geht es um den Richterstuhl Christi, um das Preisgericht. Leider beschäftigen wir uns viel zu wenig mit dem, wie Gott unser Leben als Christen beurteilt. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Einen anderen Grund kann zwar niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also das einzige Fundament, das es überhaupt gibt, ist Jesus. Alles andere sind keine Fundamente, das bröckelt alles zusammen. So, aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stoppeln, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden, der Tag wird's klar machen. Denn es wird durchs Feuer offenbar werden. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er des Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Das Feuer Gottes wird prüfen, was wir von unseren Hand getan haben. Und alles, was nicht dem Willen Gottes entspricht, wird verbrennen. Und ich frage mich, ob überhaupt etwas übrig bleiben wird, von dem, was ich für Jesus getan habe. Vielleicht verbrennt auch alles, weil so viel Stolz und Hochmut in uns lebt. Und weil es am Ende keinen Wert hat. Bei den Nichtchristen wird übrigens auch alles aufgeschrieben, was sie getan haben. Offenbarung 20, 12 werden im jüngsten Gericht Bücher aufgetan, in denen alles steht, was Menschen getan haben. Und weil keiner ohne Jesus seine Sünde wieder gut machen kann, deshalb werden alle Menschen ohne Jesus in die Hölle und in den feurigen Pfuhl geworfen. Aber bei denen, die Gottes Eigentum und seine Kinder sind, gilt Malachi 3, 17, sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, des Tages, den ich machen will, mein Eigentum sein und ich will ihrer schonen, wie ein Mann seinen Sohn schonet, der ihm dienet. Der Tag, den Gott macht, ist der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Am Ende der großen Trübsal, um sein Volk und sein Eigentum zu retten und die Völker zu richten. Und Gott wird sein Volk schonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Auch wir Christen sind Söhne und Töchter Gottes, denn Jesus alle ihre Schuld bezahlt hat. Und wir haben ewiges Leben und wir kommen nicht in das Gericht, sondern wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, 24. Und wir sind so nah am Herzen Gottes, wie ein Sohn nahe beim Herzen seines Vaters ist. Und dann steht am Ende von Malachi 3, und ihr sollt dagegen wiederum sehen, was für ein Unterschied sei zwischen dem Gerechten und Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dienet, und dem, der ihm nicht dienet. Es geht um einen riesengroßen Unterschied. Einen riesigen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Jesus hat und der Vergebung hat und dem, der Vergebung nicht hat, weil er Jesus nicht hat. Denn Jesus zu gehören, ist der ganz große Unterschied, der zwischen Himmel und Hölle entscheidet. Denn nur wer Jesus annimmt und Buße tut über seiner Sünde, der wird gerettet. Nur das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und nicht das, was ich Gutes tue. Was ich tue, reicht niemals aus, um vor Gott gerecht zu werden. Deshalb ist der erste ganz große Unterschied der Punkt, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. Und dann kommt der zweite große Unterschied für uns Christen, die ein Leben mit Jesus begonnen haben. Und dann entweder für sich selber oder für Jesus leben. Denn es gibt einen großen Unterschied, auch für uns Christen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und ich frage dich, wie ist das bei dir, wie ist es bei mir? Wir haben heute Gottes Schlusswort aus dem Alten Testament gelesen. Und Gott fragt jeden von uns das, was er damals sein Volk gefragt hat. Ist's recht, dass ein Mensch Gott täuschet, wie er mich täuschet? Vers 10, bringet aber den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Und dann lassen wir uns vom Satan nicht verführen, der uns einredet. Es ist umsonst, dass er Gott dient. Das totale Gegenteil ist der Fall. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19 bis 22, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Alle Schätze, die wir auf dieser Erde sammeln, werden von Motten und Rost zerfressen. Alles Materielle, alles, was wir mit Geld auf dieser Erde kaufen können, wird im Gericht Gottes am Ende verbrennen. Das Einzige, was bleibt, ist die Schätze, die wir im Himmel sammeln. Und das beurteilt unser Herr. Das können wir oft gar nicht beurteilen. Das Einzige, was bleibt, ist, was wir für Jesus tun. Lasst uns daran unser Leben ausrichten. Und lasst uns bewusst sein, dass wenn wir vor Jesus stehen, dass wir ihm erklären müssen, was wir mit unserem Leben gemacht haben. Wo wir unsere Schätze gesammelt haben. Und lasst uns ihm dienen. in aller Schwachheit, mit allen Fehlern, die wir machen. Ich weiß, das war heute eine sehr klare und eindeutige Predigt. Ich habe es deshalb gemacht, weil ihr alle vor Gott stehen werdet und ich die Verantwortung habe, euch das zu sagen, nachdem ich weiß, was in der Bibel steht. Und jeder muss es vor Gott verantworten, so wie ich auch. Gott segne euch. Es gibt niemanden, der umsonst Gott dient. Das hat er uns versprochen. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für die Klarheit deines Wortes. Vergib uns, Herr, an diesem Punkt versagen wir alle, egal wie fromm wir sind. Wir glauben dir einfach nicht, dass du uns segnest. Gib, dass wir dir vertrauen und deinen Segen erfahren. Und dein Wort ist wahr und es lügt nicht. Und wir wissen, dass alles, was du sagst, in deinem Wort in Erfüllung gehen wird. Dank dir für diesen Morgen und für dein Wort. Wir wollen dir dienen, Herr Jesus. Amen.